Lighter.
Meinst du die Leiter hebe?
Ich muss nur einmal heben.
Meinst du, es hat genug lang?
Skala, Skala, die Leiter.
Jeden Sonntag am 12. 88,1.
Sali zusammen, da ist wieder die Skala, wo der Luc, der Heinz und Marina bestreiten. Der Butschi, der jetzt eine Sendung machen soll, ist leider krank. Und ich bin dafür in letzter Sekunde aus dem Nachtleben gerissen worden. Damit er wieder auf die Beine kommt, die ist die erste Platte für ihn.
Well, I heard the news, there's good rockin' tonight. Baby, as tight as I can, well, I heard the news. I had a car rocking tonight. Hey, rock, hey, rock, hey, rock, hey, rock, hey, rock, hey, rock, all my blues away.
Dass es am Butschi nach dem Stück ein bisschen besser geht. Jetzt zur Inhaltsangabe der Sendung. Zuerst kommt ein Bändchen über die Zusammenlegung in Deutschland von der Guerilla. Und nachher führen wir eine Diskussion im Studio über Winterthur mit Eltern und mit dem Anwalt Michael Ausfeld über die Beschränkung der Anwaltsrechte und die Situation in Winterthur allgemein, was das für Auswirkungen hat auf Zürich und die ganze Schweiz. Jetzt zum Bändchen von der Zusammenlegung. Zuerst rasch. Es geht sehr lang nachher, es geht etwa 15 Minuten und wir wissen nicht, wo das Band unterbrechen. Darum muss man sich irgendwie darauf gefasst machen, dass es eben relativ lang dauert. Man muss sich ein bisschen gedulden auch. Inhaltlich zu der Zusammenlegung. Es sind momentan in Deutschland 35 Gefangene aus der Guerilla, von der RAF und auch Soziale in einem Hungerstreik, wo sie die Zusammenlegungsdiskussion eben fordern. Und sie haben Erklärungen rausgelassen und über die Erklärungen wird nachher in diesem Band geredet. Es ist jetzt so in Deutschland, dass die Regierung bereits Falschmeldungen rausgibt, dass der Hungerstreik abgebrochen worden ist. Das ist eine Meldung, die nicht stimmt. Dann ist es so, dass ein Richter in Deutschland eine Verfügung rausgelassen hat, dass nach 10 Tagen den Hungerstreikenden angedroht wird, dass sie zwangsernährt werden. Rausgekommen ist jetzt, dass bei einem, respektive bei zwei von den Gefangenen in Deutschland die Zwangsernährung bereits angeordnet ist. Man weiß aber noch nicht, ob sie bereits in Kraft getreten ist. Was auch noch interessieren kann, ist, dass in Deutschland die Zusammenlegungsdiskussion sehr intensiv geführt wird. Es ist dann auch so, dass Veranstaltungen zahlreich besucht werden. Also sei das Pressekonferenzen, sei das Solidaritätstreffen von Leuten, die sich mit dieser ganzen Problematik auseinandersetzen.
Sie nur erkämpfen. Im Widerstand gegen das ganze eskalierte Vernichtungsprogramm verteidigen wir uns und eignen uns auf neuer Stufe an, was Sie mit aller Gewalt zerschlagen wollen. Wo Herrschaft durch Trennung, Differenzierung, Vernichtung Einzelner, um alle zu treffen und den ganzen Prozess zu lähmen, funktioniert, ist Solidarität eine Waffe. Es ist die erste starke, subjektive politische Erfahrung für jeden, der hier zu kämpfen anfängt, der Kern revolutionärer Moral. Solidarität als Waffe, konkret, materiell, Aktion aus der eigenen Entscheidung für diesen Krieg. Um die geht es. Sie ist die Bedingung unseres Kampfs und der Sprung dahin, der das für jeden von uns in neuer Qualität ist. Ist auch für die Gefangenen aus dem Widerstand wie für jeden, der im Knast um Identität, Gegenmacht kämpft, genau aus dieser gemeinsamen Situation heraus. Gefangen, isoliert und wie wir mit der ganzen Schärfe ihrer Kriegsführung konfrontiert. Notwendig und möglich, indem wir zusammen kämpfen und uns in diesem Fight Kollektivität und Einheit erkämpfen, die Moral und Struktur, an der die Wirkung des konterrevolutionären Krieges bricht. Wir wollen das Kollektiv der Gefangenen und die Zusammenlegung als eine praktische Bedingung, weil es da, wo Stillstand und Unterwerfung unter ihre Macht laufen soll, lebendiger und materieller Prozess ist, neue Gedanken und Erfahrungen aufeinandertreffen und wir uns neue Möglichkeiten, Begriffe, Politik erkämpfen. Es ist so der praktische Schutz gegen Folter, gegen den permanenten Terror dieser Bedingungen, weil er da, wo wir zusammen sind, nicht mehr greifen kann. Die Totalität der Belagerung am kollektiven Prozess bricht. Kollektivität ist Struktur und Ziel des Befreiungskriegs. Sie ist der Raum, in dem allein sich Verbindlichkeit, Lernprozesse, selbstbestimmte, bewusste Beziehungen zueinander entwickeln können. Sie ist die Konkretion einer neuen Wirklichkeit unter uns und für uns, die vom Feind nicht mehr erreichbar und erfassbar ist. Subjektivität und objektiv notwendige Struktur, besonders in der Metropole. Aus dem Fehlen revolutionärer Massenkämpfe, der Schwäche breiter legaler Organisationsformen gegen den Faschismus hier. Aus der Erfahrung der Unverbindlichkeit ihrer politischen Struktur. Ihre Sporadik und der Unmöglichkeit, in vom Staat kontrollierten und manipulierten Strukturen Subjekt der eigenen Aktion zu sein. Kollektivität bestimmt sich übers Ziel, zum Angriff zu kommen, nicht zu einem einzigen, sondern als dauernder, gemeinsamer Prozess der politischen Bestimmung und Aktion. Sie existiert nur im Kampf und nur gegen Herrschaft und Unterdrückung ist sie zu entwickeln. Sie ist nicht bloße Negation all dessen, was Staat und Kapital sind, sondern die gesellschaftliche Organisation freier Menschen, wie sie hier und jetzt, überall, wo gekämpft wird, schon möglich ist. Wir wollen die Einheit aller politischen Gefangenen im Kampf um Befreiung, um Perspektive im Knast geht es uns sicher nicht, wie es überhaupt im Imperialismus keine Lebensperspektive gibt. Und zusammenkommen mit allen, die den Bruch mit diesem System gemacht haben, die gegen Knast, Staat, Imperialismus und Staatsdenken von den revolutionären Kämpfen, Initiativen und Erfahrungen der letzten Jahre ausgehen, die Konsequenz daraus wollen im gemeinsamen Angriff jetzt. Gegen das in Westeuropa vereinheitlichte und eskalierte NATO-Programm zur Fortsetzung des Kriegs gegen Guerilla und Widerstand, auch in der Gefangenschaft verlangen wir Haftbedingungen, wie sie in den Genfer Konventionen als Mindestgarantien gegen Folter und Vernichtung für Kriegsgefangene festgehalten sind. Zusammenlegung mit den Gefangenen aus dem Widerstand und allen kämpfenden Gefangenen in großen Gruppen. Abschaffung der Einzel- und Kleingruppenisolation und der akustischen und optischen Ausforschung und Kontrolle. Aufhebung der Kommunikationssperre, Besuche, Briefe, Bücher, freie politische Diskussion und Information. Dass die Konfrontation, um unser Ziel durchzusetzen, total sein wird, ist klar. Dieser Krieg hat keine Vermittlung. Sie haben sie längst selbst beseitigt und führen ihn offen, weil es ihnen nicht nur um unsere Vernichtung, sondern vor allem um unsere schnelle Vernichtung geht. Denn je länger wir kämpfen, umso mehr kippt ihr faschistisches Projekt. Die Eskalation, auf die sie sich aus sind, gegen sie, entwickelt dieser Feind eine Dialektik für uns, setzt sich die Spur der Politik, die sie auslöschen wollen, durch. Die Eskalation ist mit den Händen greifbar. Rebmann im Dezember 1983. Die Aktion Grüße an die politischen Gefangenen sei der Versuch, das Kommunikationsverbot zu durchbrechen. Eine neue Stufe in ihrem alten Programm, das seit 13 Jahren die Realität der politischen Gefangenen in der BRD ist. 9 tote Gefangene, Isolationsfolter, Sicherheitstrakt, Kontaktsperre. Sie haben alles versucht. Gehirnwäsche durch toten Trakt, Zwangspsychiatrisierung bis zur differenzierten und total überwachten Isolation im sogenannten Normalvollzug, Prügel und Überfälle, Zwangsnarkose und CS-Gas, gynäkologische Körperdurchsuchung unter Gewalt, stundenlange Fesselung von nackten Gefangenen beim Transport, Zwangsernährung und Wasserentzug, Stressmanipulation, Zellenrazzien jeden Tag, mehrmals täglich Durchsuchung bis auf die Haut, Bunker, tagelang Fesselung auf Pritschen, Schlafentzug, Verhinderung ärztlicher Versorgung. Registrierung und Überwachung jeder Lebensäußerung und entsprechende Anpassung des täglichen Terrors an die einzelne Persönlichkeit. Entzug von Information und Orientierungsmöglichkeiten an der Wirklichkeit innerhalb und außerhalb der Knastmauern. Entzug von Helligkeit durch Sichtblenden tagsüber und von Dunkelheit durch Dauerbeleuchtung nachts. Von Umgebung, Luft, Geräuschen, Abwechslung, Farben, Rückzugsmöglichkeit und Raum für sich selbst, Radio, Büchern, Zeitungen. Von Bewegung außerhalb des Isolationscontainers jahrelang. Von allem und jedem, was einem Menschen überhaupt entzogen werden kann, bis zu dem, was ihn vom Tier unterscheidet, der Möglichkeit zur sozialen Interaktion. Abschneiden letzter Briefkontakte, 2 Wochen Knast und Razzia in der Wohngemeinschaft wegen einem Brief an einen von uns, Terrorisierung von Besuchern, um sie abzuschrecken, Mitschreiben von jedem Wort durch LKA und BKA, Verbot fast aller Besuche bis hin zu engen Familienangehörigen wegen Öffentlichkeitsarbeit gegen Folter und Vernichtung, gleich Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Abhören der Gespräche mit unseren Anwälten, Razzien in Anwaltsbüros, Verhaftungen. Seit 1982 auch eigenmächtige Kontaktsperre der Kneste und Kontaktsperre bei BKA-Razzien. Und jetzt? Kommunikationsverbot und Rebmann, Zitat, wir werden die Zusammenlegung in Zukunft noch stärker bekämpfen, Zitat Ende. Im Klartext, gegen uns und jetzt auch gegen die Gefangenen aus dem Widerstand, die nach außen hermetisch abgedichtete Einzelisolation in Hochsicherheitstrakten und Zellen. Nach 8, 10, 13 Jahren dieser Gefangenschaft jetzt Kontaktsperre auf Dauer als faschistische Normalität gegen uns, in der dann wie 77 alles möglich sein soll. Gegen ihr terroristisches Programm gibt es allerdings nur eins, zu kämpfen und auch aus der äußersten Defensive der Isolation raus sie anzugreifen, mit dem, was sie uns auch hier nicht nehmen können, ohne zu töten, unser kollektives Bewusstsein und unseren Willen zu siegen. Es ist eine Machtfrage, weil es uns auch hier ums Ganze geht und die Frage, ob wir jetzt diese Staatsschutzoffensive brechen, nicht davon zu trennen ist, wie ihre konterrevolutionäre Offensive insgesamt zu brechen ist und weil sie fürchten, dass für die revolutionäre Bewegung hier neue Bedingungen durchgesetzt sind, wenn wir die Einheit der revolutionären Gefangenen im Kampf sind, uns durchzusetzen. In dieser Situation, wo die imperialistischen Staaten Westeuropa mit dem US-Kernstaat BRD zur strategischen Zone ausbauen gegen die Befreiungskämpfe weltweit, wird jeder Durchbruch, den der Widerstand zur Front im Innern schafft, zur Machtfrage. Denn nach der Niederlage des US-Systems in Vietnam und seiner Rekonstruktionsphase, in der sie die NATO zum strategischen Militärbündnis für die US-Politik nach innen und außen faschistisch ausrichten, weil sie bei jeder Intervention dabei sein soll, ist es für sie zu einer existenziellen Frage geworden, die westeuropäischen Metropolen im Griff zu haben und zu halten. Gegen den anhaltenden Druck der Befreiungskriege und seine Rückwirkungen in den imperialistischen Zentren, gegen die jungen Nationalstaaten und die sozialistischen Länder im Osten und gegen die Entstehung von Front im Zentrum selbst, die sich durch mehr als 10 Jahre bewaffnete Politik in Westeuropa in ihren strategischen Angriffen als antiimperialistische Front konkretisiert und in der sich die verschiedensten revolutionären Kämpfe hier zum Antagonismus und offensiven Funktion für die globale Front entwickeln werden. Wenn Zimmermann wegen seiner faschistischen Ausländerpolitik erst vor der UNO angegriffen wird, sie anschließend aber zwingen kann, die Menschenrechtsverletzung gegen Asylanten zu schlucken, wenn sein Staatssekretär nach der US-Intervention nach Grenada fährt, um zu demonstrieren, was sie mit Weltinnenpolitik meinen, wenn die neue Anti-Folter-Konvention von der BRD und den anderen NATO-Staaten von vornherein ignoriert werden kann, wenn die BRD weiter kurdische und türkische Genossen an ihren NATO-Verbündeten Türkei ausliefern kann, weil sie dafür gesorgt hat, dass Folter und Mord dort inzwischen auf EG-Ebene als normal sanktioniert sind. Wenn sie mit einem Vertreter wie Jäger in der UN-Menschenrechtskommission sozusagen programmatisch klarstellt, welches Verhältnis zu den Menschenrechten sie durchsetzen will, dann darf Rebmann natürlich auch die öffentliche Hinnahme der Folter hier als normal verlangen. Kann er das machen, worauf er schon lange hinarbeitet und was von der UNO international als Form der Folter geächtet wurde? Kommunikationsverbot. Wenn es Ihnen überhaupt um die repressive Durchsetzung einer anderen Normalität geht, um die Militarisierung von Politik, Staat und Gesellschaft, einer Normalität, die auf Gewöhnung aus ist, weil die Gewohnheit wieder die Ruhe darüber schafft, nichts zu fühlen, nichts zu denken, nichts zu verstehen. Es geht also nicht um Aufklärung über die Tatsache der Folter, es geht um die revolutionäre Gegenmacht und Aktion. Diese ganze Arroganz imperialistischer Machtentfaltung kennt nur eine Grenze. Wo starker, selbstbewusster Widerstand aus der Illegalität und aus der Legalität ihr zusammen eine setzen. Nachdem die BRD die polizeiliche Integration Westeuropas präventiv gegen den bewaffneten Antagonismus im Innern der Metropolen als offen militärische Maßnahme durchgesetzt hat, ist das imperialistische Projekt jetzt die Transformation dieses Staatsschutzblocks zur europäischen Säule der NATO, wobei die militärische Klammer die politische Einheit der Staaten mit der US-Militärdoktrin erzwingen soll, auf der Basis der Stationierungen, weil es umgekehrt nicht geklappt hat. Die Struktur, die unabhängig vom Konsens der Nationalstaaten für die Interessen des strategischen Machtblocks funktionieren soll. Dagegen blieb millionenfacher Protest wirkungslos. Konnte auch der Widerstand, der den BRD-Staat seine gewachsene Macht und wachsende Machtansprüche nicht als identisch mit der US-imperialistischen Ausrottungspolitik begreift. In der Konfrontation mit der präventiven, totalen Mobilmachung des Apparats kein Faktor sein im internationalen Kräfteverhältnis in und aus dem wir hier kämpfen. Rebmanns Kommunikationsverbot jetzt als Drohung gegen uns und alle, die mit uns diskutieren, mit denen wir zusammen kämpfen und die wir kennen, ohne sie je gesehen oder ein Wort mit ihnen kommuniziert zu haben. Weil sie wissen, dass viele nach einer radikalen Lösung, einer konkreten Kampfperspektive suchen, ihre Erfahrungen in den letzten Jahren mit den Erfahrungen der Gefangenen aus dem bewaffneten Kampf zusammen und weiterbringen wollen, für einen Durchbruch. Denn darum geht es jetzt. Im Durchbrechen der konterrevolutionären Blockade der Vielfalt antagonistischer Initiativen, Erfahrungen, Strukturen erneut Sinn zu geben. Gegen die Logik der Vernichtung, gegen das lebenslänglich in der Metropole die blockierten Erfahrungen, Bedürfnisse, Hoffnungen, Ziele und den eng gewordenen politischen Horizont vom Fetisch staatlicher Übermacht zu befreien. Die neue Phase in der Entwicklung des revolutionären Kriegs hier freizukämpfen, den Sprung jetzt zu machen, der das für jeden von uns ist, hier in den Gefängnissen und an jedem Abschnitt der Konfrontation. Die revolutionäre Lösung gegen die Konterrevolutionäre durchkämpfen, dieses globale Projekt der Reaktion zerschlagen und die strategischen Pfeiler, auf denen sie aufrichten wollen. Präventive Konterrevolution, Verpolizeilichung des Kriegs, totaler sozialer Krieg, Organisierung der Metropole als totales, alle sozialen Bereiche und Beziehungen durchsetzendes, zerstörerisches und selbstzerstörendes Gewaltverhältnis. Vernichtungsfeldzüge gegen die Befreiungsbewegungen, Völker, Revolutionen in Asien, Lateinamerika, Afrika. Die Organisierung dieser Gesellschaften zwischen Kaserne, IWF und dem jetzt kulminierenden Einsatz der Hungerwaffe gegen Millionen von Menschen, damit sie ihren Weltherrschaftspläne nicht gefährlich werden, wenn sie sich das geraubte Leben mit Gewalt wiederholen wollen. Die auf der Basis ihrer globalen Übermacht betriebene Politik der Drohung und Provokation rund um den Erdball und vor allem gegen die sozialistischen Staaten im Osten, die hasst, mit der sie alle imperialistischen Verbrechen zusammen in den Schatten stellen wollen, mit der sie den konventionellen und atomaren Krieg organisieren. Der Wettlauf gegen die Verwandlung der objektiven Reife der Metropole zur Front im Befreiungskrieg, gegen die Befreiungskämpfe und sozialen Explosionen auf allen Kontinenten. Weil die Situation so ist, weil der Widerspruch das ganze gesellschaftliche System des Kapitals erfasst, wollen die Imperialisten die Trakte und KZs zur Fabrik der Vernichtung Widerspruchs machen. Sind die Kriegsgefangenen in Westeuropa mit den vereinheitlichten Maßnahmen des NATO-Staats konfrontiert? Den irischen Genossen wurde auf NATO-Entscheidung der politische Status wieder aberkannt. Bis Spanien, Italien etabliert sich das westdeutsche Modell der Schließfachtrakte und gewaltsamen Vereinzelung. Jetzt wird es gegen die massenhaften Kämpfe der türkischen und kurdischen Gefangenen eingesetzt. 38 neue Hochsicherheits- und Isolationsknäste, die kollektiven Widerstand unmöglich machen sollen. Sie zielen auf die revolutionäre Moral und das Neue, dass die Kriegsgefangenen aus den antiimperialistischen und kommunistischen Guerillas, Volkskämpfen und Bewegungen erfahren haben, sind und wofür sie kämpfen. Die Kriegsgefangenen in Westeuropa sind sich nahe. Ihre Kämpfe sind Antagonismus und Offensive gegen das System des Kapitals und die Konterrevolution der NATO. Sie zerreißen den totalitären Anspruch des imperialistischen Projekts auf dem Terrain, wo er die größte Macht besitzt. Wenn es das Projekt der NATO-Staaten ist, die Entwicklung der Front an diesem Abschnitt, den Gefangenen, auszulöschen, so ist es unsere Sache, sie genau hier mit Strategie und Moral der Front, die wir wollen, zu konfrontieren. Der Streik der irischen Gefangenen 81 ist uns Orientierung und die Kämpfe der türkischen und kurdischen Gefangenen ihre besondere internationalistische Kraft. Kämpfe, die den Sieg vorbereiten.
Well, I'm sitting over here on Parker Farm. I'm sitting over here on Parker Farm. I'm sitting over here on Parker Farm. Ain't never done no man no harm. Well, I'm putting that cotton in Lymphosack. I'm in Lymphosack. But I'm putting that cotton in Lymphosack. A 12-gauge shotgun at my back. I'm sitting over here on Parker Farm. But I'm sitting over here on Parker Farm. Ain't never done no man no harm.
This song is about we women. Your whole life's mistake, when all we ever really, really wanted was an easy break. He lies looking straight at you, and he knows just how much you hate his game. So he turns around and slaps you around every now and then and makes your whole life in pain. We cry alone at night too often.
tell you, we women. Talking about us women.
Gut, dann kommen wir jetzt zum Bericht über Winterthur, respektive der Diskussion mit den Eltern und einem Anwalt.
Als sie kamen, die Kommunisten zu holen, sagte ich nichts, weil ich kein Kommunist war. Dann kamen sie, die Anarchisten zu holen, und ich sagte nichts, weil ich kein Anarchist war. Dann kamen sie, die Anti-Imperialisten zu holen, und ich sagte nichts, weil ich kein Anti-Imperialist war. Dann kamen sie, die Autonomen zu holen. Und ich sagte nichts, weil ich kein Autonomer war. Dann kamen sie, die Liberalen zu holen. Und ich sagte nichts, weil ich kein Liberaler war. Und als sie kamen, um mich zu holen, drehte ich mich um und sagte nichts, weil ich allein war.
Das war der väterliche Teil von den beiden Eltern, die wir hier haben. Wie wirkt das Gedicht auf sie? Was macht?
Hat wahnsinnig viele Auswirkungen, das Gedicht. Zuerst hat es mich, als ich das erste Mal gelesen habe, deprimiert. Und ich musste denken, jetzt ist das Gedicht vor 40 Jahren verfasst worden, von dem Pastor Niemöller, der dann schlussendlich von den Nazis umgebracht worden ist. Und es hat heute, nach 40 Jahren, seine Gültigkeit immer noch nicht verloren. Das war der erste Eindruck. Und ich muss denken, was will das Gedicht eigentlich sagen? Ich habe mir Fragen machen. Alle sicher, die das Gedicht auch gehört und gelesen haben, fragen sich jetzt, was steckt hinter dem, was will es aussagen? Einerseits, sie hat mich also geholt nach dem Gedicht. Was habe ich gemacht? Ich wollte die Leute aufmerksam machen, heute nach 40 Jahren, auf Sachen, die immer noch Gültigkeit haben, aber nicht mehr passieren sollte. Denn vor 40 Jahren hat es auch Leute gehabt, die einfach beobachtet haben, was passiert links und rechts, wo man die Leute abgeführt hat. Und heute passiert wieder dasselbe. Aber das darf doch einfach nicht mehr sein, dass man einfach wieder schwiegt und nachher immer muss sagen, wie früher vor 40 Jahren, ich habe es gesehen, ich bin dabei gewesen, aber gesagt habe ich nichts, mich gewehrt schon gar nicht. Das ist der zweite Gedanke, den ich aus dem Gedicht raus kann hören oder sehen, lesen. Soll ich jetzt also wirklich nichts sagen? Soll ich wieder schweigen? Soll ich akzeptieren alles, was geht in unserem Staat und speziell in unserer Stadt in Winterthur? Ich glaube, wir sind verpflichtet, alle, die im Zusammenhang wissen und wissen, was passiert, Übergriff, an Missgriff. Man muss das anprangern. Man kann nicht mehr einfach nur schweigen und alles laufen lassen. Und denke mir in meinem schönen, braven Winterthur, das darf doch einfach nicht wahr sein, dass so etwas passiert. Und wenn es nicht darf wahr sein, dann ist es ja einfach nicht wahr.
Das war sicher der Grund, warum das Gedicht auf das Flugblatt kam. Also, weil man mit dem Flugblatt hat auch eine Öffentlichkeit schaffen, also zur Demonstration aufrufen, die gestern war und wo doch recht viele Leute gekommen sind. Es waren zwischen 500 und 1000, also dass das auch eine mobilisierende Wirkung hat. Ich möchte jetzt aber, um irgendwie so inhaltlich auch einen Faden zu haben, zuerst noch mal ganz knapp zusammenfassen, was zu Winterthur vorgefallen ist und dann mit Michael Ausfeld über eine Behinderung des Anwaltsrechts reden, dass wir dort irgendwie von dort aus dann können ausgehen können. Also am 20. November sind während der Polizeigrosseinsatz 22 Leute aus Winterthur verhaftet worden. Sie sind zuerst in die Polizeiverwahr gekommen, 24 Stunden, und dann sind sie verteilt worden auf 8 Gefängnisse im Kanton Zürich. Sie sind in diesen Gefängnissen isoliert worden, etwa 10 Tage lang. Es hat Kontaktsperre geherrscht. Die Eltern haben sie nicht besuchen, die Anwälte auch nicht. Die Behinderung des Anwaltsrechts ist dann durchgezogen worden. Das hat die Post anbelangt, dass die zum Teil zensuriert worden ist. Es hat keine unbeaufsichtigten Besuche gegeben. Was auch noch wichtig ist zu erwähnen, dass die Polizei es versäumt hat, konkret zu informieren, was in Winterthur vorgefallen ist. Oder auch ganz konkrete Tatbestände haben einfach gefehlt. Das war wahrscheinlich auch der Grund, warum 3 Pressekonferenzen abgesagt worden sind. Es ist ja sicher eine Strategie der Polizei und von der Justiz, dass über die Vorfälle in Winterthur nicht informiert wird, dass es totgeschwiegen werden, dass man das gar nicht diskutiert. Also eigentlich gerade das, was der Pastor Niemöller dagegen in diesem Gedicht protestiert. Jetzt ist es so, dass vor kurzem für 11 der Verhafteten eine Haftverlängerung gegeben hat für weitere 30 Tage. Für 2 von denen wartet die Verlängerung noch. Die sind noch nicht 2 Wochen in Untersuchungshaft. Und die letzte Woche ist jemand freigelassen worden. Also die Situation ist jetzt die, dass 12 Leute im Gefängnis noch sind, eben verteilt in diesen Untersuchungsgefängnis, Bezirksgefängnis im Kanton Zürich. Auf dem Flugblatt stehen ohne Forderungen, also das muss vielleicht zuerst sagen, das Flugblatt steht unter dem Motto «Sofortige Freilassung der Gefangenen von Winterthur». Also das ist ganz klar die Hauptforderung. Und die Unterforderungen sind die, dass man sagt, die Hetzkampagne und Vorverurteilung der Verhafteten soll aufhören, also was die Presse anbelangt. Und dann sind das vor allem Forderungen, die sich auf das Recht der Verteidigung abstützen und gegen die Isolation der Leute. Jetzt, Michael, könntest du irgendwie mal schildern, wie denn überhaupt die Anwaltsrechte beschränkt werden? Also vielleicht könnte man ja zuerst darüber reden, also ein bisschen geschichtlich, wenn das schon passiert ist. Also ich mag mich erinnern, dass im 80er Anwaltsrechte in sehr vielen Prozessen stark eingeschränkt worden sind. Und dass das Ganze auch eine Entwicklung ist, die sich jetzt heute im Winterthur weitergezogen hat und wahrscheinlich am extremsten auftreten ist.
Ja, es ist sicher so, dass das Anwaltsrecht, so wie wir sie im sonntäglichen Fernsehkrimi angeboten bekommen, bis zu Amerika zum Beispiel, sollen sie, dass man einem Angeschuldigten sagt, an der Polizei verhaftet, sie müssen jetzt nichts mehr sagen, bis ihr Anwalt da ist, dass diese Art von Verteidigungsrecht eben bei uns nicht besteht. Ich will es so sagen, wir leben, ich kann das auch belegen, das ist jetzt nicht einfach eine These von mir, wir leben doch in einem Polizeistaat, ich will darauf noch zurückkommen, und wir haben kein Verteidigungsrecht, wo eigentlich den Namen verdient. Das, gerade mit diesen Verteidigungsrechten, das ist nicht etwa eine Schöpfung von mir, das hat mir gerade letzte auch im Zusammenhang mit diesen Winterthur-Vorkommnis einen bürgerlichen Anwalt anvertraut. Er ist also der Meinung, da ist doch nicht mehr von Verteidigungsrecht die Rede. Was natürlich ein Vorfall ist, oder geschichtlich schon fast ist, das sind die Zürcher, sogenannte Zürcher Krawall. Ein sehr düsteres Kapitel für die Zürcher Justiz. Ich kann da verweisen, vielleicht auf das Buch Unrecht für Ruhe und Ordnung, erschienen im Limab Verlag, geschrieben von einem ehemaligen Bezirksanwalt. Ich glaube, dort steht schaurig viel darüber. Wer es interessiert, soll doch das Buch lesen. Es ist allerdings nicht eine aufstellende Lektüre. Es gehen dann vielleicht einfach die Augen auf, was man eben kann machen. Was man kann machen mit einem Apparat namens Justiz, der eben ein Machtapparat ist. Was, ja, wenn ich noch etwas weiter darf sagen, um das Ganze ein bisschen einbetten. Ich habe eben gesagt, wir leben in einer Polizeistadt. Das klingt vielleicht ein bisschen schockierend für den, der es noch nie gehört hat. Aber schauen wir mal in die jüngste Geschichte im Kanton Zürich zurück. Wir haben, ich glaube, das war noch in diesem Jahr, eine Abstimmung über das Polizeigesetz, wo ja so weit die Polizei dürfen ermächtigt werden, dass sie einem wegen Übertretungen hat können kontrollieren, dass man als Bürger eine allgemeine Ausweispflicht hatte. Man könnte da x Sachen zitieren, was in dem Gesetz vorgesehen war. Es ist ja glücklicherweise Bach abgeht. Leider muss man eben sagen, das, was in diesem Gesetz dort enthalten war, wäre nur die Legalisierung von dem gewesen, was sich die Polizei, die Untersuchungsorgane heute schon sehr oft rausnehmen. Weiter im Kapitel Polizeistaat müssen wir doch schauen, da der WC, die WC-Geschichte, wo einer, der auf einen Bissbar gegangen ist, von der Polizei registriert worden ist, ist auch bezeichnend. Sie haben dann gesagt, er bleibt, glaube ich, 15 oder 10 Jahre im Archiv. Es hat dann einen Wirbel gegeben in der Presse. Und dann hat der Herr Stadtrat Frick gesagt, ja, der bleibt jetzt nur noch 5 Jahre im Archiv. Und bezeichnend ist eben, dass dann der Tagesanzeiger keinen Wirbel mehr macht, sondern findet, ja, das ist ganz recht. Oder auf jeden Fall nichts mehr sagt. Ein weiteres Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit ist die Abänderung der Strafprozessordnung mit der Einführung der Überwachung, also Einsatz von Wanzen und von Telefonabhörung. Das ist jetzt gerade in dem Zusammenhang vielleicht noch pikant mit dem Winterthur-Fall. Da habe ich damals als Vertreter der demokratischen Juristen Zürich staatsrechtliche Beschwerden gemacht. Wir haben uns dafür eingesetzt, dass allermindestens der Betroffene eine Mitteilung bekommt. Das hat nämlich Zürich, das Obrigkeitsgläubige Zürich, hat das nicht vorgesehen. Das Bundesgericht hat unsere Beschwerden abgewiesen, aber hat uns recht gegeben, sie müssen jetzt wenigstens, das ist schon ein Teilerfolg, ein kleiner, sie müssen jetzt also, wenn man abgelöst worden ist, eine Mitteilung einem zukommen lassen, sofern nicht höher gestellte Interessen das verbieten. Also auch wieder ganz klar der Obrigkeitsstaat. Die Wertung ist die, zuerst kommt eben der Staat, was das auch immer ist, und nachher kommt das Bürgerrecht. Dann vielleicht ein anderes Beispiel noch, das sind die Präventivverhaftungen. Da kann man sagen, hat der Rechtsstaat eventuell sogar einen Erfolg können für sich buchen. Man hat im Zusammenhang mit den sogenannten Zürcher Krawall am Anfang von Seiten des Stadtrats der Stadt Zürich, glaube ich, 6 Leute
sieben
in Präventivhaft genommen. Man hat sich dann geweigert, das zu begründen, wenn einfach gesagt, das sind Drahtzieher. Man hat aber nicht vorgerückt, warum das jetzt Drahtzieher sein soll. Und das hat dazu geführt, dass dann letztendlich die Stadt Zürich verloren hat vor Bundesgericht. Aber es ist auch interessant, man muss also heute bis auf Lausanne, manchmal muss man eben sogar noch eine Instanz weiter ins Auge fassen, Straßburg, um überhaupt zu seinen Rechten zu kommen. Ich kann vielleicht in diesem Zusammenhang auch noch wiederum auf das Schneiderbuch verweisen, um ein bisschen auch die Rolle der Justiz zu erläutern. Dort hat es nämlich einen Auszug aus der Neuen Zürcher Zeitung drin, auch im Zusammenhang mit der Jugendunruhe, Und dort hat die Neue Zürcher Zeitung eben geschrieben, die Stunde der Justiz. Das ist ein Artikel, wo man eine schnelle Aburteilung verlangt hat von diesen Jugendlichen. Im Klartext, die Justiz soll jetzt zuschlagen, damit endlich Ruhe und Ordnung herrscht. Sie soll zuschlagen, koste es was auch immer. Und zwar nicht nur finanziell, sondern eben auf Kosten vom Rechtsstaat, auf Kosten von ideellen Gütern. Das wäre ein bisschen ein Rahmen. Ich kann jetzt viel reden, jetzt möchte ich aber doch noch sagen, keine Verteidigungsrechte, die gibt es nicht. Und zwar ganz konkret aufgrund von Wahrnehmungen von mir selber und von befreundeten Anwälten im Zusammenhang mit diesen Winterthur-Ereignissen. Folgendes ist passiert. Ein Anwalt hat am 22. November einen Brief an einen Klient, der ihm hat dürfen anrufen, übrigens, geschrieben. Und er hat ihn dann zum zweiten Mal können besuchen, den Klient, am 11. Dezember. Also am 22. hat er erstmals geschrieben, am 11. Dezember, 22. November, am 11. Dezember hat er ihn wieder besucht. In der Zwischenzeit hat der Anwalt eine Beschwerde gemacht wegen Verweigerung von der amtlichen Verteidigung durch den Bundesanwalt. Er hat sonst einen Brief geschrieben wegen Haftentlassung und er hat dann noch eine Beschwerde weiter gemacht, ebenfalls als die Anklagekammer vom Bundesgericht, wegen der Verweigerung von der Haftentlassung. In dieser Beschwerde ist übrigens gestanden, da der Anwalt ja keine Akteneinsicht und gar nichts hätte, weil er jetzt einfach einmal, dass ein Richter das überprüfen würde, eine unabhängige Instanz. Das ist ein Verfahren vor der Bundesanwaltschaft. Dort findet eben so eine Haftüberprüfung gar nicht statt. Der Bundesanwalt kann theoretisch die Leute auf unbestimmte Zeit versenken. Ich wollte nur sagen, also in dieser Zeit vom 22. November bis zum 11. Dezember sind im Ganzen mindestens vier Briefe geschrieben worden von dem Anwalt oder Schriften, jeweils mit Orientierungskopie zuhanden des Klienten. Und bei dem Besuch vom 11. Dezember hat der Klient gesagt, er hätte nur gerade den Brief vom 22. November bekommen. Ganz klar, was da gespielt wird. Die Schweizer Post ist nämlich bekannt dafür, dass sie speditiv arbeitet. Die Zensur geht nicht nur auf eine inhaltliche Überprüfung aus, sondern eben auch auf eine Verzögerungstaktik. Das macht die Leute mürbe. Ein anderer Klient hat am 20. November, gerade bei der Verhaftung, seinem gewünschten Anwalt geschrieben. Der Anwalt, das ist, man kann das vielleicht auch noch ein bisschen illustrieren, hat den Brief bekommen am 28. November. Noch etwas vielleicht, ich habe schon erwähnt, es werden diesen Leuten sehr strenge Vorwürfe gemacht, also zum Teil Brandstiftung, Sprengstoffdelikt, das muss man doch sagen, das sind starke Vorwürfe, werden allerdings meines Wissens und dem Wissen von meinen Kollegen auch nicht konkretisiert. Also man sagt nicht, dann und dann, also am letzten Montag, am Morgen, am 9. hast du im ABM eine Unterhose gestohlen. Was sagen sie dazu? Sondern man sagt einfach, sie werden beschuldigt auf Strafgesetzbuch Artikel 224 bis 226. Man sagt also nichts konkret. Man macht also da keine konkreten Vorhalte. Man macht aber schwere Vorwürfe, indem man eben eine Stelle aus dem Gesetz herausgreift, die doch mit Zuchthausstrafen Daten sanktionieren. Und da tut man dann einfach die amtliche Verteidigung als nicht gegeben, die Voraussetzungen sich nicht gegeben, ablehnen. Der Anwalt, ich mache gerade kurz noch, vielleicht noch drei Punkte.
Ich könnte bringen, ja. Das nicht zu lang.
Ja, das wäre mal eine erste Ladung. Der Anwalt hat auch nicht das Recht zu einem unbeaufsichtigten Verkehr. Es sitzen also immer zwei alte Bürger von der Polizei bei diesen Gesprächen mit dem Klient. Das ist sehr vertrauensfördernd auch zwischen Anwalt und Klient. Also man wird halt ein bisschen zynisch in diesem Anwaltsberuf. Der Anwalt hat auch keine Akteneinsicht. Er weiß eigentlich gar nicht, was seinem Klient vorgeworfen wird. Und was natürlich wichtig ist, was ich auch schon gesagt habe, ist, sonst eigentlich nicht üblich, aber die Anwaltspost wird zensuriert. Und darüber hinaus bestehen ganz handfeste Anhaltspunkte dafür, dass eben auch Telefon von den Anwälten abgelöst werden. Das ist eigentlich, was ich mal als erstes sagen kann, es ist eine betrübliche Anhäufung von Gegebenheiten. Und meine Einschätzung, Polizeistaat und Mangel von Verteidigungsrecht, die stützt sich eigentlich gerade auch jetzt auf die jüngsten Winterthur-Ereignisse.
Sits at home.